Herzlich willkommen beim Antrommelcast. Peter und ich sind wieder zurück und heute besprechen wir die zweite Episode der dritten Staffel Star Trek Discovery. Hallo Peter.
Hallo Kai, moin.
Ja, und nachdem das beim letzten Mal so herrlich funktioniert hat, nicht Szene für Szene zu besprechen, versuchen wir das heute nochmals neu. Ja, keine Ahnung, was uns da geritten hat, gell?
Ja, ich meine, es war einfach verführerisch, das war so viel Neues, man möchte halt wirklich alles auseinandernehmen, wir brauchen aber eigentlich gar nicht so tief gehen, es geht ja eigentlich viel mehr um das Gefühl, was wir haben, oder?
Ja, ganz genau, das sehe ich auch so. Und was wir auch beim letzten Mal komplett vergessen haben, wir haben überhaupt gar nicht den Episodentitel genannt. Also dieses Mal machen wir das, der heißt Far From Home, auf Deutsch Fern der Heimat, 1:1 übersetzt. Genau, nur der Vollständigkeit halber.
Ist übrigens mal besser, dass wirklich 1:1 übersetzt wird. Die deutschen Titel sind ja zum Haare raufen, gelegentlich.
Ja, die, vor allem die alten Titel, ich sag mal TOS, TNG, da waren teilweise abstruse Dinge dabei. Ja. Ach, ganz neue Dimensionen und solche Scherze.
Ja, wirklich. Oder haben halt den Inhalt komplett verfehlt. Also wirklich
das. Ja, oder den Inhalt schon verraten.
Ja, das. Ja. Furchtbar, ja, ja.
Sag nur, Horta rettet ihre Kinder.
Ja, das ist so übel. Viele fanden diese Folge ja ganz toll. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, aber moralisch war das natürlich super. Aber wir haben hier eine Folge, die auch vollgepackt ist mit ganz frischen, tollen Sachen.
Ja, allerdings, ja. Ich finde, rein von der Struktur her ist das eigentlich eine 1:1-Kopie der ersten Folge. Also die ist ähnlich aufgebaut, anfangs Ankunft, Mitte irgend so ein Action-Part und eine Mitte am Ende dann wieder halt so ein Abschluss.
Ja. Ja, genau. Wobei hier der Abschluss sehr, sehr kurz ist, wie ich finde.
Ja, absolut.
Ja, das stimmt. Wobei das in der ersten Folge war es auch ähnlich. Aber gut, es geht ja nicht mit dem Abschluss los, sondern wir fangen an und wir beginnen, indem uns ein bisschen klar wird, wie denn die Situation gerade ist und stürzen auf einen Planeten runter. Die Discovery crasht auf diesen Eisplaneten. Jetzt wäre es mir fast rausgerutscht. Letztes Mal, entschuldige, wenn ich hier gleich mal so ein bisschen die Zügel in die Hand nehme. Letztes Mal hatte ich ja immer gesagt, nach dem Absturz auf dem Planeten gehen sie zusammen zu Mos Eisley, also nach Mos Eisley, was ja Star Wars ist. Und hier habe ich gedacht, Eisplanet, ernsthaft? Zweite Folge, Eisplanet, ernsthaft?
Hoth.
Ganz genau. Ich habe gedacht, nein, bitte nicht Schneesturm und Bantas reiten. Heißen die Bantas? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es gerade nicht mehr.
Ja, aber du weißt, was ich meine, ne? Also, das habe ich befürchtet. Ach, es war so eine Erleichterung, dass das nicht passierte.
Ja, ich hätte Saru auch nicht unbedingt darauf sehen wollen.
Ja. Das war, wahrscheinlich hätte das Viech ihn geritten, weil er doch so schnell laufen kann.
Ja. Na gut. Aber ja, gut, der Anfang ist tatsächlich erstmal genau derselbe. Und hier habe ich mir eine Frage gestellt. Und zwar, warum wählt man diesen Austrittspunkt des Wurmlochs so nahe an einem Planeten und nicht ein bisschen fernab, damit eben nicht irgendwie hier immer ein Crash passiert?
Ja, da hätte ich schon eine Idee. Ist aber leider Drehbuch.
Ja, okay.
Ja, ich meine, wenn du mitten im All wieder auftauchst, ich meine, schlimmer hätte es auch kommen können, ne? Die hätten mitten im Planeten auftauchen können.
Also, ja, das wäre natürlich tragisch gewesen, ja. Genau. Dann wäre das auch zu Ende gewesen direkt und dann hätten wir jetzt das Gespräch an der Stelle schon beendet.
Naja, gut, dann wäre es halt tatsächlich mit Burnham direkt weitergegangen, ne?
Ja, vermutlich, ja. Aber eine Frage, wir sehen am Anfang die Discovery, wie sie erstmal total kaputt ist, alle sind ohnmächtig und was hat Dithmar denn hier? Hast du da eine Idee?
Nein, ich habe auch die ganze Zeit überlebt, weil das zieht sich ja durch die ganze Folge. Ich habe mir aufgeschrieben, was hat Kayla Dithmar? Weil ich bin mir auch nicht ganz sicher. Das Implantat, ist das defekt? Ich meine, die stürzen ja ein bisschen später tatsächlich bei dem Aufschlag, stürzt sie halt über ihr Pult. Ich hatte mir das dann nochmal angeschaut. Sie rollt über dieses Pult und stürzt auf den Boden, hat noch keine Verletzung am Schädel, schlägt aber auch nicht mit dem Kopf auf und hat hinterher ja dann diese Schramme am Kopf, die dann die Ärztin noch relativ schnell beseitigt. Aber irgendwas scheint halt mit ihr zu sein. Also ich habe mir diese Notiz später nochmal reingeschrieben, weil das ja ein paar Mal aufgegriffen wird.
Ja, genau.
Problem. Ich denke mal, das ist so eine Art posttraumatisches Stresssyndrom oder irgend sowas in diese Richtung. Also anders kann ich es mir nicht erklären, weil man sieht halt äußerlich keinen Schaden. Es sei denn, wir erinnern uns ja noch, in ihrem Kopf hat ja eine KI gewohnt oder zumindest irgendwelche Befehle haben in ihr gelauert und halten. Das ist ja gar nicht gewesen.
Nee, das war Ariam.
Ach ja, das war ja Ariam. Genau. Ja, okay. Sorry, jetzt habe ich gerade improvisiert und das war ganz blöd. In der Tat, das war ja Ariam. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht so falsch. Ich meine, sie hat ein Implantat am Kopf. Wer weiß, was da passiert ist. Also das habe ich jetzt so aus dem Hut gezaubert, aber das liegt ja total daneben. Trotzdem könnte es halt sein. Ich weiß es nicht. Ich könnte es nur auf das Implantat schieben, dass das irgendwelchen Schaden genommen hat bei diesem Sturz. Ja,
ich hatte verschiedene Theorien. Die erste war genau dieselbe, wie du hast. Irgendwie einfach ein Stresssymptom, dass er einfach überbelastet ist und sowas in der Art. Variante 2, die ich überhaupt nicht hoffe, dass Control damit wieder irgendwas zu tun hat. Und ich hoffe, das wird nicht passieren. Und Variante 3, durch diese vielleicht leichte Beschädigung an ihrem Implantat, sieht sie etwas, was alle anderen nicht wahrnehmen oder sehen können. So ähnlich wie Jordi.
Ah, okay. Ach so, wie so,
Wie gesagt, Verstehe. Wir haben von The Burn gehört. Wir wissen noch nicht, was The Burn genau ist. Vielleicht ist das ja auch irgendwas
Haseverschobenes,
keine Ahnung.
Also da habe ich einen relativ klaren Eindruck, also zumindest glaube ich den zu haben. The Burn ist wohl dieses Vernichten, das hatten wir ja letztens schon besprochen, das Vernichten des Diliziums und damit das Explodieren der Warpkerne und der Schiffe. Nur, also es könnte ja sein, dass sie Dilithium im Kopf hat. Dass halt solche Implantate halt Dilithium-powered sind. Das ist ja schon möglich, weiß ich nicht. Aber
ich weiß, das ist so ein ziemlich extrem strahlendes Zeug, oder? Naja, ich weiß es nicht. Also,
gute Frage.
Ja, also man wird erfahren, aber wir wissen ja noch nicht den Auslöser von The Burn. Aber wie gesagt, wenn das irgendwie was Transphasenmäßiges sein sollte und sie würde das jetzt erkennen, könnte sie vielleicht dadurch irgendwie beeinflusst sein. Naja, wie gesagt, nur eine schwachsinnige Theorie, aber mal abwarten können, ja.
Kann ja sein. Aufgefallen ist mir wieder Jet Reno, die wieder ein paar coole Sprüche raushaut.
Über die ganze Folge, ja.
Ja, irgendwie eine sympathische Person, finde ich. Also, das ist Geschmackssache, glaube ich, aber ich finde sie cool.
Ja, was ich auch noch hervorheben möchte, also mir gefällt in den allerersten Szenen Saru extrem gut. Also, er ist endlich mal Captain und benimmt sich auch so und also wie er alle hier anleitet und auch zwischendurch immer wieder aufbaut und nette Worte auch findet, aber trotzdem auch einen starken Charakter zeigt, endlich mal. Also das hat mir über die ganze Folge sehr, sehr gut gefallen. Und so möchte ich Saru auch gerne als Captain sehen.
Genau. Ja, das hatten wir ja alle befürchtet, dass er wieder so schwächlich in der Ecke steht. Durch seine Veränderung, die er durchgemacht hat, ist das jetzt scheinbar Geschichte. Was wir ja dann auch im Zuge der Folge noch sehen. Aber rein weg vom Physiologischen, rein so von seinem Charakter her, ist er doch eine starke Person geworden. Und das ist
das,
was wir alle
mir sehr gut
gehofft haben. Genau, eben. Wir hatten ja alle befürchtet, dass er so ein bisschen wankelmütig, beziehungsweise schüchtern und wenn nicht sogar ängstlich sein könnte. Und das ist er ja definitiv nicht. Also er übernimmt die Führungsrolle. Er spricht nur, leider, aber ich meine, das ist ja jetzt seine Funktion. Er spricht immer von sich als Acting Captain. Und das wird halt ziemlich deutlich, dass er sagt, ich bin nur der Interimskapitän und das wird eine Weile dauern und dann bin ich halt wieder abgesetzt. So wirkt es schon ein bisschen. Aber ich glaube nicht, dass er irgendwie schwach wirkt. Er hat ganz klar die Führungsrolle und die absolute Befehlsgewalt und jeder achtet ihn auf dem Schiff und das ist gut so. Das fühlt sich gut
an. Ja, das finde ich auch hervorragend. Das ist in der zweiten Staffel nach seinem Wandel ein bisschen untergegangen. Also irgendwie wurde das Thema ein bisschen verloren. Aber jetzt wird es ja volle Kanne hier aufgegriffen und man sieht auch, das ist definitiv nicht dieser ängstliche, zurückgezogene Saru, den wir kennengelernt haben anfangs. Genau.
Ja, Saru hat gewonnen, aber es gibt eine Person, die, finde ich, die dolle Sicherheit verloren hat. Und das ist Tilly. Tilly war ja nie so eine richtig ganz charakterstarke und selbstsichere Person, hat aber auch schon in dieser Rolle von Killy eine Seite zeigen können, wo sie dann doch Selbstsicherheit haben konnte. Und ich hatte gehofft, dass sie daran wächst und dass sie dadurch selbstsicherer ist. Und jetzt ist sie aber wieder dieses kleine verschüchterte Mädchen, was an der Seite steht und stottert und ja, in Anwesenheit der anderen Führungsoffiziere, ob man jetzt Giorgio als Führungsoffizier sieht oder nicht, ist halt auch nochmal so eine Frage, aber angesichts der Situation im Captain's Quarter mit ja, Georgiou unter anderem im Nahen, da wirkte sie halt wieder wie ein verschüchtertes Kind und lässt sich halt auch wirklich so einen Bitch-Slap von Georgiou geben. Und sie will sich dagegen so ein bisschen wehren, aber irgendwie, sie ist halt immer noch schwächlich, finde ich. Also momentan fand ich die Rolle nicht ganz so gereift. Aber was ist die Rolle? Tilly war nicht so stark, wie ich gehofft hatte, dass sie werden würde.
Aber ich glaube, das ist ein Charakter, der einfach auch irgendwie ein sicheres Umfeld braucht. Und ich glaube, sie ist einfach durch diese neue Situation ein bisschen verunsichert noch. Also da möchte ich ihr noch ein bisschen Zeit geben. Vielleicht gibt sich das in den nächsten Episoden wieder. Grundsätzlich gebe ich dir aber recht, dass sie hier einen kleinen Rückschritt macht. Aber ich versuche es mal psychologisch zu erklären. Ich glaube, sie ist nicht so ganz charakterstabil. Und ja, wie gesagt, das Umfeld ist neu, sie weiß nicht genau, wo sie sich befindet. Klar, Captain, alles, Crew ist die alte, aber es ist ja trotzdem eine komplett neue Situation. Und ich glaube, das lässt sich für mich im Moment noch so erklären. Aber man wird sehen, wie sich in den nächsten Folgen entwickelt, auf jeden Fall.
Okay, na gut. Ja gut, so viel zu Tilly. Für mich ein kleiner empfundener Rückschritt, aber wie gesagt, das gibt ja Entwicklungspotenzial. Ne? Ja, Leland taucht auch noch mal auf in der Folge.
Ja, fand aber ich auch nur, sehr schön, wie er vom Boden gekratzt wird.
Genau, nur, aber ja, aber das kommt erst später. Erstmal ja. ist er ja nur ein bisschen am Stiefel von ihm, am Stiefel von Georgiou. Und das war schon so ein ganz kleiner Ekelmoment, ne?
Ja, schon, auf jeden Fall. Vor allem, wenn Tilly auch sagt hier, Moment, sie haben da noch ein bisschen Leland am Schuh kleben.
Ja, jemand musste sicher gehen, dass er tot ist.
Ja, ich will mir das aber nicht bildlich vorstellen, was sie dann noch gemacht hat. Da.
Ja, witzigerweise, das haben wir doch alle getan, ne? Wie kommt da Leland an den Stiefel? Der war doch da in dieser Kammer. Und wir sehen ja dann später, dass da wirklich nicht viel übergeblieben ist. Es kann aber auch sein, dass sie im Prinzip diese Kammer nur aufgemacht hat und dass er die ganze Zeit zum Schluss von Staffel 2, dass er von diesen Naniten nur zusammengehalten wurde. Und dass er dann wie so ein Brei sich verteilte. Weil er konnte sich ja auch, so wie der Terminator 1000, war das der 1000er? So mimetische Polylegierung?
So ja, ein bisschen ich weiß verformen. Nicht mehr. Ich glaube, der ja, T-1000 war doch Schwarzenegger, oder?
Ja, weil das war das, der, ach, nee, keine ich Ahnung. Glaube, das war 800. Jetzt driften wir ab in eine Stelle, wo wir keine Ahnung haben. Aber ja, auf jeden Fall hatte er so Verformungsfähigkeiten, wenn ich mich recht erinnere. Und jetzt ist es so, dass dieser Körper eben diese Naniten nicht mehr enthält und möglicherweise so breiig in sich zusammensackt. So, das ist ja so eine Pfütze. Und sie ist dann nur mal hingegangen und hat so ein bisschen mit dem Fuß drin rumgestochert. Es muss ja noch nicht mal so brutal gewesen sein, sondern sie hat nur nachgeschaut, der ist definitiv tot.
Ja, ja, diese Matschklumpen ist definitiv tot, genau. Ja. Er hat noch ein bisschen reingetreten, weil sie war ja vermutlich auch da noch ein bisschen voller Hass nach dem Kampf direkt. Und der Kampf ist ja auch erst ein paar Minuten her. Also wir sehen ja diesen Zeitsprung, die sind gestrandet dort und das ist ja gerade ein paar Momente her.
Genau. Ja, so kommt es einem gar nicht vor als Zuschauer, weil es für uns ja dann doch ein paar Tage her ist. Was aber ganz gut passt, weil die ja in die Zukunft gesprungen sind.
Ja.
Ne, jetzt sitzen sie bei uns in der Zukunft. Ne, nicht ganz, aber fast 1000 Jahre fehlen. Nicht fast, sondern gut 1000? Nee, fast 1000 Jahre fehlen. So. Ja,
dann sehen wir die Krankenstation. Dort wird Stamets wieder fit gemacht.
Genau.
Und ja, dann sehen wir Szene Nummer 2 mit Detmar. Die läuft nämlich auch so ein bisschen orientierungslos eigentlich darum. Wird kurz geheilt, aber dann
Also sie wird geheilt. Ich wollte aber mal kurz auf Stamets eingehen. Ich fand diese Kamerafahrt und diese Stille um Stamets herum sehr schön bildlich, also vom Regisseur sehr schön umgesetzt.
Wir sehen da wurde uns Stamets, das Koma gezeigt. Ja.
Genau, wir sehen Stamets in einem absolut leeren und stillen Raum liegen. Na, man fährt mit der Kamera von hinten über seinen Kopf hinüber. Man sieht, wie jemand an ihn herantritt und ihn weckt. Und es ist natürlich der Freund und Bordarzt. Und plötzlich kommt Leben in dieses Schiff. Und das ist so eine schöne Szene. Und man hat so das Gefühl, das ist still, das ist jetzt gerade ruhig geworden. Nein, ist es nicht. Dort ist ein buntes Treiben. Nur wir waren gerade an der Stelle von Stamets, der im Koma liegt und damit keinen Stress um sich herum wahrnimmt. Er wird also geweckt. Genau. Und das fand ich einen schönen Schnitt. Das war Da war plötzlich wieder Leben.
Handwerklich absolut hochwertige Szene, ja.
Ganz genau.
Hat mir das auch sehr gut gefallen.
Finde ich ganz, ganz toll. Ja, und dann ist da wieder Detmar, die da herumirrt, die wirklich, ja, orientierungslos ist, und da zeigt sich es eben wieder, ne? Sie scheint absolut neben sich zu stehen. Vielleicht wird uns das später nochmal gezeigt, vielleicht hat das irgendeinen Grund, denn das wurde uns, glaube ich, 2 oder 3 Mal gezeigt, ganz zum Schluss sehen wir es ja auch nochmal. Kommen wir später noch zu.
Ja, was ich aber schade finde, also Kalber begegnet Dittmar ja noch und er guckt ihr auch hinterher, aber er kommt nicht mal auf die Idee, sie anzuhalten und zu fragen, okay, hier vielleicht nochmal untersuchen. Also ihm kommt das ja durchaus merkwürdig vor, wie sie sich benimmt.
Schon, aber Prioritäten setzen. Das Schiff ist gerade abgestürzt, hier sind viele, viele Tote. Er ist Arzt, also sind viele, viele Tote, es sind sehr viele Verletzte. Wir wissen nicht, wie viele Tote. Wir sehen auf jeden Fall einen. Und ich gehe davon aus, dass er sich sagt, ich glaube, die braucht Hilfe. Und dann schaut er sich um und sagt, naja, die brauchen viele Hilfe, aber die ignoriere ich jetzt mal alle, denn mein Mann muss jetzt versorgt werden. Und ich, das kann ich irgendwie nachempfinden. Okay. Also ich sehe es in seinem Gesicht, dass er was spürt, aber ich kann mich richtig da hineinversetzen, dass er sagt, nein, okay, jetzt fokussiere dich. Es gibt eine Person, die dir wirklich am Herzen liegt und die braucht genauso deine Hilfe.
Hm. Ja, okay. Gut, er hätte vielleicht zumindest mal fragen können, nochmal. Naja, da kann man so sehen, aber weiß nicht. Ja. Ich als Arzt hätte sie vermutlich angehalten und gefragt, ob es alles in Ordnung ist zumindest. Ja.
Vielleicht ist diese Detmar-Situation aber auch einfach nur so ein Symbol für eine gestresste Crew. Man will halt zeigen, hier ist gerade echt übel Kacke in den Ventilator geflogen. Und Detmar geht's nicht gut und alle anderen sind halt stark, wir sind Sternflotte. Aber ich meine, wir sind auch noch Menschen. Und möglicherweise ist das einfach nur ein Symbol, weiß ich nicht, aber vielleicht ist es ein Symbol für ja, diese Schwäche, die man dann kurzfristig mal hat. Denn die haben ganz schön aufs Maul gekriegt.
Entschuldigung. Ja, ich hoffe, es ist tatsächlich auch genau nur diese Belastung. Und es steckt nicht wieder irgendwas Höheres dahinter, was uns damit Control oder weiß der Teufel was wieder verbunden wird. Also ich hoffe, sie backen jetzt wirklich mal kleine Brötchen und sagen uns und zeigen uns hier nicht, dass schon wieder irgendwie die Crew von innen her infiltriert wird mit irgendwas, sondern dass es einfach nur mal jetzt ja, Belastungsstörung ist.
Genau, ich mag eine intakte Crew. Auch wenn sie ab und zu mal Schwächen hat, ich mag das, wenn die Crew funktioniert und die Probleme mal von außen kommen.
Ja, genau.
Okay. Wie war das? Ach ja, genau, wir besprechen uns. Saru bespricht sich mit den Führungsoffizieren. Tilly ist auch dabei. Das ist diese Szene, die ich vorhin meinte.
Ja, ja, genau.
Tilly nochmal ein bisschen Giorgio Schwäche checkt.
Und Namen, und, genau.
Da ist mir halt aufgefallen, dass Saru sagt, dass Informationen aus der Vergangenheit nicht geteilt werden dürfen. Das habe ich nicht verstanden.
Ich schätze mal, das ist ein Bezug auf diese Daten, die noch von dieser Sphäre oder was das war, im Computer von der Discovery, sind die noch immer vorhanden? Okay. Also ich glaube, das sind eben diese Informationen. Also ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob die noch in den Bordcomputern der Discovery vorhanden sind oder ob die in dem Anzug von Burnham waren. Also das kann ich gerade nicht so einordnen. Ja. Aber das würde dann Sinn ergeben, wenn die Daten noch da sind.
Ja, die Discovery musste in die Zukunft mitgezogen werden. Also nicht nur der Anzug, sondern die Discovery, weil die Daten dort drauf sind.
Okay,
das war jetzt meine Begründung, oder? Das ist, glaube ich, so wäre das zumindest verständlich, oder?
So ergibt es Sinn, aber so ergibt dann auch der Satz von Saru Sinn. Genau, dass diese Daten aus der Vergangenheit genau nicht geteilt werden sollten.
Ja, okay, gut, das kann ich akzeptieren. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass er vielleicht auch was anderes meint, dass er einfach nur meint, jetzt sind wir hier fast 1000 Jahre in die Zukunft gereist. Und wer weiß, was die Leute mittlerweile verlernt haben. Und wir dürfen jetzt hier nicht eingreifen, oberste Direktive und so.
Ja gut, uns wird hier aber auch von Tilly nochmal erzählt, dass auf diesem Planeten gibt es zwar Schiffe, die auch warpfähig sind, aber die alle nicht fliegen können, weil eben kein Dilithium da ist. Mhm. Was mir auch aufgefallen ist, Giorgio dringelt auch die ganze Zeit wegen der Reparatur der Kommunikation, also die ist offenbar auch sehr besorgt um Burnham.
Ja, das spürt man. Sobald Burnham ins Spiel kommt, ist sie angespannt und sehr zielstrebig. Gut, das ist halt die Folge aus ihrer Geschichte, die sie halt aus der 2. Staffel mitgenommen hat. Oder erst, also ja, im Prinzip die Ende der 1. Staffel, dass sie halt wirklich die Imperatorin ist, die aber Burnham liebt wie eine Tochter.
Ja,
und
genau.
Das kann ich verstehen und das ist auch absolut in Ordnung.
Genau, sie ist da halt ein bisschen grenzwertig unterwegs, aber das kann ja gelegentlich auch mal nützlich sein.
Ja, was eine Mutter für ihr Kind tun würde, ne? Ich meine, da würden, glaube ich, also ich meine, ich bin ja auch Vater, ich würde halt auch über ein paar Grenzen hinwegsteigen, wenn meine Kinder in Gefahr sind.
Ja, bestimmt, ja. Nachvollziehbar.
Genau. Deswegen kann ich ihr, würde ich ihr keinen Vorwurf machen, insbesondere ihre Herkunft. Sie ist nicht Captain Georgiou, sondern sie ist die Imperatorin Georgiou. Das ist sie nach wie vor. In ihr steckt keine andere Person, sondern die Imperatorin. Und sie hat halt, was wir ja dann noch später noch sehen, ein bisschen andere Vorstellungen von guter oder böser Ethik.
Ja, aber auch hier nochmal hervorragend, Saru, wie sie auch mit ihr umgeht, mit Georgiou, und auch ihr ganz klar begreiflich macht, und sie scheint das ja sogar so zu akzeptieren dann in gewisser Weise.
Ja, also als sie dann rausgeht, beim Rausgehen wurde es deutlich, dass sie das nicht so akzeptiert. Später in der Folge akzeptiert sie ihn sogar noch als Führungsperson, aber in dieser Folge nicht. Sie verlässt den Raum und beendet damit das Gespräch, und während sie rausgeht, sagt er, sie dürfen wegtreten, um quasi das zu legitimieren, was sie tut, um eben aber nochmal zu unterstreichen, ich habe hier die Befehlsgewalt. Und das ist gut. Es fühlte sich gut an, dass Saru hier das Ruder in die Hand nimmt. Das war gut.
Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Also über die komplette Folge. Ich glaube, das werde ich nachher noch mal erwähnen. Noch zwei, dreimal bestimmt.
Aber, genau, eben. Ja. Zwischenzeitlich sehen wir aber auch noch mal Reno, wie sie vor dem, wie heißt dieser Bio, da wo vorher der Tardigrade drin war.
Dieser die Sporenkammer. Raum.
Die Sporenkammer, mein Gott, es fehlt mir die Worte. Die Sporenkammer oder, wie man es jetzt nennen würde, die Leland, Mixerkammer, wie auch immer. Auf jeden Fall liegt Leland am Boden, nicht mehr wirklich zu erkennen, und wird von jemandem aufgeschaufelt.
Ja, und das, ich fand das super, ja.
Reno nennt diesen Herren im Deutschen Mr. Biotonne und im Englischen Mr. Hazmat. Und das ist so cool, weil er dann sagt, mein Name ist Gene. Ah, das habe ich schon wieder vergessen. Ja, dass der junge Mann Gene heißt, hat das eine Bedeutung?
Vielleicht einfach eine leichte Anspielung Richtung Gene Roddenberry, keine Ahnung. Ja.
Okay, ja, mag sein, das war halt so eine Idee, aber ich fand es halt süß, dass er sagt, da hatte ich so ein bisschen Lower Decks Gefühl, ne?
Ja, absolut, ja.
Sie sagt halt, du bist mir egal. Das macht sie aber nicht auf eine unhöfliche Art. Also es ist schon unhöflich, das muss man sagen. Ne? Aber komischerweise macht sie das auf eine schnippische Art und Weise, die irgendwann irgendwie bei ihr gut durchgeht. Also jeder anderen Person würde man das übel nehmen. Aber bei ihr, gut, sie hat halt auch noch ein paar Drogenintus, nimmt man das irgendwie nicht wirklich übel, ne?
Nee, sie stichelt ja auch die ganze Zeit mit Stamets rum. Ja. Also das ist ja ein munteres Hin und Her mit Sprücheklopferei. Obwohl das ist ja echt schön. Ist schön, und es wird ja am Ende auch in eine nette Richtung, ja, ich sag mal, erklärt. Und ja, sehr schön. Aber ich stelle mir auch bildlich vor, wie dieser Lower Decker hier angefunkt wird, er soll mal die Sporenkammer reinigen, und er sich dann mal eine Schippe repliziert und jetzt da steht und diesen Dreck vom Boden kratzt.
Genau.
Ja, sehr nett.
Also, witzige Situation, ja. Genau. Wir sind auf dem Weg zum, oder auf dem Eisplaneten, der also jetzt als, ja, Schotterplanet herausstellt, der einfach nur ganz schön kalt ist. Es ist glücklicherweise kein Hoth. Ich war erleichtert.
Ja, sehr.
Habe ich aufgeatmet. Ich glaube, es ging einigen so.
Tilly ist auch ein bisschen verwundert, warum Saru ausgerechnet sie mitnimmt. Ja klar, er braucht jemand, der Ahnung hat, und Georgiou vertraut er auf gar keinen Fall, auch wenn sie Mechanikerin ist und sich halt auch rein von der Materie her auskennt. Und Tilly ist auch die erste Wahl, also durch ihre Art und Weise, wenn ein Erstkontakt stattfindet, ist sie die perfekte Wahl.
Ja, das kann man differenziert sehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Imperatorin, ich betone es extra nochmal, die Imperatorin Georgiou, die richtige Wahl ist. Das hängt ganz davon ab, wie feindselig der erste Kontakt ist. Aber ich finde es auch schön, dass Saru in diesem kurzen Moment dann auch sagt, First Contact, also Erstkontakt. Oder sagt er Erstkontakt? Ich glaube schon. Ne?
Ja, genau. Erster Kontakt, genau.
Genau. Und das ist schön. Irgendwie gab es da ein wohliges Gefühl bei mir. Und es gab auch noch ein schönes Gefühl, als er ihr aber auch nochmal sagt, was du eben gerade schon sagtest, als er ihr sagte, dass sie die richtige Wahl ist, nämlich aufgrund dieser Entscheidung, dass man bei so einem Erstkontakt ja jemanden braucht, dem man zum einen vertraut und zum anderen, der vielleicht so ein bisschen Feingefühl hat und nicht gleich draufhaut.
Ja, genau. Und andere Frage, warum hat Saru nicht einfach beide mitgenommen?
Ah, ja, gut, ich glaube, die sind so ein bisschen sich spinnefeind und er hat dann die ganze Zeit das Gelabere, das Problem an der Hand.
Genau, das Gelaber hat er zwar so auch an der Hand, aber das findet er gar nicht so schlimm, nee, wenn Tilly da vor sich hin erzählt, nur weil sie Stress hat, genau.
Ja, und Tilly ist auch wirklich gerührt davon, dass er sagt, das ist nicht das, was wir sind, also dass er sagt, Starfleet, wir zwei sind Starfleet, aber die Imperatorin halt nicht. Das deutet er an und Tilly ist sichtlich gerührt. Und das ist schön, da fühlt er sich gut an.
Ja, auch den Moment, wo er so auf die Schulter fasst, den fand ich jetzt auch gar nicht so schlimm. Also in der Regel sollte man ja Körperkontakt vermeiden, aber das fand ich einfach in dem Moment angebracht. War in Ordnung für mich.
Ja, das fand ich auch. Das fühlte sich, ja, ein bisschen creepy war es schon, aber das liegt halt einfach daran, er ist so riesig, sie ist eine Frau. Aber nein, das war absolut kein Gedanke daran, dass das irgendwie unangebracht sein könnte. Nee, das war gut. Wir sehen übrigens auch, was auf diesem Planeten schwierig sein kann, nämlich dieses, wie nennen sie das, parasitisches Eis?
Parasitäres Eis, glaube ich. Ja. Oder parasitisches Eis, ja, genau. Ja,
so das wird nicht wirklich erklärt, ne?
Ne, es ist auch ein bisschen schade, dass uns da nicht noch ein kleines bisschen Info gegeben wird. Ja, also da hätte ich auch vielleicht noch einen Nebensatz gern gehört, ja, wo man uns vielleicht kurz in der Analyse zeigt, was das ist. Ja.
Ja, wobei, jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, auch ein bisschen unsere Fantasie anzustrengen und ja,
na klar, wir
können uns jetzt einiges vorstellen. Ist in Ordnung, wenn uns so ein bisschen Platz gelassen wird zum Fantasieren. Aber ich hätte jetzt auch nichts gegen noch ein paar Informationen gehabt. Ist es parasitisches Eis, dann ist es halt so. Ne? Ich glaube, in dieser ganzen dritten Staffel gibt es viel mehr Sachen, die noch hätten besser erklärt werden müssen. Aber dieses Eis, mein Gott, das wäre jetzt nicht so schlimm gewesen.
Ja, ein weiteres, was uns nicht erklärt wird, also was will Giorgio jetzt mit Linus, also der 74 Nanometer offenbar mit seinen Augen erfassen kann? Dass der, nimmt ihn zwar mit.
Halt, Moment, das sind 74.000 Nanometer. Das sind 74 Mikrometer. Ich habe mir tatsächlich die Mühe gemacht, mal nachzuschauen, welche Bandbreite das ist, komme ich gleich mal darauf zu. Du fragtest, warum nimmt sie sich Linus? Ich glaube, er ist einfach nur Mittel zum Zweck. Du bist da und ich habe jetzt die Ausrede, mich von Nahen fernzuhalten und kann halt sagen, ich tue was Sinnvolles und gehe mit ihm.
Ja, es und liegt einfach auf der Hand, ja.
Ja, sie stiehlt sich davon. Aber okay, Linus, und ich meine, da bin ich halt einfach zu interessiert. Ne? Da habe ich gedacht, 74.000 Nanometer. Also 74 Mikrometer, das ist relativ weit, ein weites Feld in diesem Spektralbereich. Und ich habe mal nachgeschaut, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er keine Höhenstrahlung, keine Gammastrahlung und keine Röntgenstrahlung sehen kann. Also Höhenstrahlung ist halt so kosmische Strahlung, recht hartes Zeug. Gammastrahlung ist ja auch hart, Röntgenstrahlung auch ionisierend. Und sagen wir mal, in diesem Bereich sieht er nichts, sondern ab dem Röntgenbereich, da beginnt halt auch so ein hochfrequenter, aber dann auch der ultraviolette Bereich des sichtbaren Lichts. Dann kommt eben das sichtbare Licht, was ein relativ kleiner Streifen in diesem Bereich ist. Also es ist wirklich wenig. Und dieses sichtbare Licht wird er sicherlich wahrnehmen, weil das ist ja da vermutlich das Einzige, was halt so ausgestrahlt wird. Ansonsten beinhaltet es auch noch den infraroten Bereich. Und eben, wenn man wirklich von 74.000 Nanometern ausgeht, so einen kleinen Terahertz-Bereich, das ist fast schon Mikrowelle. Nach da oben hin wird's halt dann schon wieder ein bisschen eng, aber also wenn er fast Mikrowelle sehen kann, dann hat er wirklich echt einen gigantischen Sichtbereich. Wenn wir jetzt sagen, okay, diesen kleinen Bereich, der fast schon Mikrowelle ist, also dieser Terahertz-Bereich, wenn wir den rausnehmen und er sieht nur bis zum langwelligen Infrarotbereich, also was halt wirklich gerade noch so als Wärmestrahlung wahrnehmbar wäre. Wenn wir diesen Bereich einnehmen, dann öffnet sich plötzlich die Reichweite in den ionisierenden Bereich ganz gewaltig. Dann könnte es sogar sein, dass er Gammastrahlung sehen kann. Und dann hat er natürlich einen Röntgenblick. Der kann durch Sachen hindurchschauen. Ich gehe davon aus, dass das nicht der Fall ist. Ansonsten hat er ja wirklich eine klare Sicht. Dann hat er die Sicht, die ich auch schon mal beschrieben habe, die man hat, wenn man sich die Turbolifts anschaut. Dann hat er, dann haben wir da den Linus-Blick.
Aber du weißt mir gerade, dass du ein absoluter Nerd bist, dich damit zu beschäftigen jetzt.
Ja, sorry, aber sag auf der Hand.
Ja, nee, absolut, finde ich sehr cool. Ja. Danke dafür. Aber in der zweiten Staffel wurde uns auch erzählt, dass Saru die besten Augen an Bord hatte oder hätte, denn der hat auch durch den Monitor durch, fand ich auch interessant, auf dieses Schiff heranzoomen können. Eigentlich hat er nur den Monitor herangezoomt und nicht das, was dahinter ist.
Ja, richtig. Aber, genau. Boah, ich sehe 2 Pixel.
Ja, genau. Na gut, lass uns mal weitermachen. Man kommt ja jetzt in, ja, ich hab's genannt, in dieses Science-Fiction-Western-Bar.
Genau. Bevor wir da hinkommen, hatte ich so ein bisschen sogar noch ein anderes Genre vor Augen. Und zwar Steampunk. Als ich die großen Geräte da stehen sah, nahm ich an, okay, es wird jetzt in diese Steampunk-Richtung gehen. Also was heißt, nahm ich an? Ich hätte es mir vorstellen können. Und als ich dann diese Salontüren gesehen habe, habe ich gedacht, ah ja, das könnte tatsächlich sein. Es ist am Ende so ein kleiner Mix daraus. Steampunk, weil es halt alles so metallen wirkt, aber das ist es eigentlich gar nicht. Aber du hast absolut recht und das hatte ich mir natürlich auch sofort notiert. Western Look. Salon, genau. Saluntüren, so richtige Saluntschwingtüren. Ja, so diese unnötigen Dinger, die keine Funktion haben. Wo ich schon immer sagte, warum? Wofür? Nur, dass die Pferde nicht reinkommen? Also, das hat überhaupt keinen Sinn. Aber gut, ne? Solche übrigens transparenten Saluntüren sind da, ne?
Und ja, aber genau. Auch sofort, vor allem quietschen die auch genauso wie in jedem Western von früher. Nein, natürlich.
Also, es kommt sofort Saloon-Atmosphäre auf. Ja. Was wahrscheinlich genauso sein soll. Und es ist ja jetzt auch eine Saloon, diese typische Saloon-Situation, der Bösewicht oder wer auch immer oder der Sheriff kommt rein und alle haben die Hände an ihren Waffen.
Ne? Ja, vor allem sitzt ja auch vereinzelt überall Leute rum an Bars, die sehen alle so ein bisschen bemitleidenswert aus und schlürfen dann ihren Trinks. Ja.
Genau, und der an der Bar wischt ganz auffällig, abwesend über den Tresen. Und man hört halt auch so eine Western-Musik, so
angehaucht. Ja. Es fehlte nur noch so ein Strohballen, der im Hintergrund durchs Bild irgendwie richtig, fliegt. Genau.
Ja, okay, es kommt wie zu einem kleinen Mexican Standoff, allerdings nur einseitig, insofern ist es kein Mexican Standoff. Die Barbewohner, 3 sind es, ne? Die Barbewohner ziehen ihre Waffen und bedrohen Tilly und Saru und die lösen das auf eine ganz sternflottige Art. Also Tilly löst die Situation ja. Nicht mal Saru greift ein, sondern Tilly löst das, indem sie halt wirklich friedfertig aus den Sternflottenvorschriften zitiert. Finde ich einen schönen Starfleet-Moment. Ganz toll.
Ja, absolut, genau. Gut, einer von den Typen heißt Karl. Da musste ich auch kurz so ein bisschen auflachen.
Ja, ohne R aber, ne? K-A-R.
Ja. Ah, okay, gut, ich habe Karl verstanden. Okay, nee, gut, dann ergibt das natürlich, ja.
Genau, das hätte man tatsächlich denken können, ja.
Gut, das sind Bergleute von Corridan. Das ist ein durchaus bekannter Planet. Deswegen ist es eigentlich auch kein Erstkontakt im eigentlichen Sinne, was hier passiert. Und man erfährt auch relativ flott jetzt, dass es hier offenbar so einen bösen Typ gibt, so einen Verbrecherboss, der sich Zare nennt. Und alle haben Angst vor dem.
Genau, aber der ist nicht die Menschen, die Wesen, die dort sind, sondern das ist ein weiterer, der dazukommt und man findet heraus, dass man eigentlich auf der gleichen Seite steht. Also die Leute im Saloon, wir nennen ihn Saloon, ne? Die Leute im Saloon und Tilly und Saru stehen alle auf derselben Seite und man hilft sich gegenseitig. Man handelt einen Deal aus und das war halt wirklich Star Trek-ig. Wir reden miteinander und wir kommen auf den Nenner und kommen voran. Jetzt verändert sich wieder was. Und das ist gut. Fühlte sich bisher richtig, richtig gut an. Kann ich jetzt schon mal sagen, bis dahin schon mal viel besser als Folge Nummer 1.
Aber gut, da fand ich das zwischendurch auch ein bisschen auch Folge 1 hat ihre guten Momente gehabt, da haben wir ja drüber gesprochen. Aber diese Folge hier macht noch ein bisschen mehr richtig, finde ich auch, ja.
Genau. Karl hält sich übrigens selbst für Sternflottenmaterial, was ich auch richtig gut fand. Da habe ich gedacht, oh ja, komm in die Sternflotte. Hier, wir haben einen neuen Anwärter. Komm zu uns. Ich möchte dich umarmen. Das ist super. Also der fühlte sich gut an. Der war freundlich. Und er baut aus programmierbarer Materie, die Tilly zum ersten Mal jetzt sieht. Aber sie will es natürlich nicht zugeben, weil, nein, wir sind nicht aus der Vergangenheit.
ja, genau.
Baut dieses Gerät, was sie für die Kommunikation brauchen, aus dieser programmierbaren Materie in relativ kurzer Zeit. Sieht aus wie 3D-Druck ohne 3D-Drucker.
Ja, genau. So ähnlich scheint das auch zu funktionieren. So nanitenmäßig vielleicht, die da irgendwas halt zusammensetzen nochmal neu. Programmierbare Materie, wie gesagt, kann ich mir als nanitenähnliches Gedöns vorstellen.
Auf jeden Fall eine spannende Sache. Das würde ich gerne noch besser kennenlernen. Ich möchte auch die Beschränkungen kennenlernen, die das, die diese programmierbare Materie hat. Was braucht man dazu? Wie viel Energie und so weiter?
Ja, genau. Anderen, das interessiert mich auch.
Ja, bisher erstmal spannend, denn das könnte halt die Lösung für viele Probleme sein. Mal schauen, was draus wird.
Genau, wir haben jetzt eine kurze Szene mit an Bord der Discovery übersprungen mit Stamets und Reno, wie diese Jeffreys-Röhre. Also Reno hat auf gar keine Falllust da reinzuklettern und Stamets macht hier ein bisschen auf dicke Hose. Also er traut sich offenbar viel mehr zu, als er eigentlich imstande ist. Ja, aber ja, Reno.
Also nicht fähigkeitsmäßig, sondern körperlich, weil er verletzt ist.
Ja, genau, körperlich angeschlagen noch nach der nur teilweisen Heilung vielleicht. Genau, und Reno gibt ja auch so bissige Kommentare wieder von sich.
Naja, das ist ihr naturell. Ist dir aufgefallen, in was sie da sitzt?
In so einem Stuhl, oder? Ich habe gar nicht genau
richtig hingeguckt. Sie sitzt in einem Stuhl. Genau das habe ich aber auch erst gemacht. Also ich habe gesehen, derselbe Stuhl stand vorher im Sporenkammernraum.
Ah, okay, ja gut, sie hat ja Rückenprobleme, sie schleppt das Ding vermutlich hin und her.
Nee, ich glaube, das ist wie eine Art Rollstuhl, aber der hat so Kästen an der Seite. Das sieht aus wie so ein Rollstuhl für gehbehinderte Techniker.
Okay.
Also, ja, also da sind so
Werkzeugkästen Schubladen
drin. Richtig, da sind Werkzeugkästen links und rechts dran. Vielleicht ist das aber auch nur so ein transportierbare Werkbank. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das wie so eine Art improvisierter Rollstuhl oder als Rollstuhl improvisierte Werkbank ist.
Fände ich super.
Die sitzt zweimal an dieser Stelle, ne? Also ich fand ich gut, ja, weil die konnten damit halt ein bisschen was hin und her bringen. Okay, also das ist mir nur aufgefallen, möglicherweise sitzt sie ja gegenwärtig im Rollstuhl, weil sie klagt halt immer über Rückenschmerzen.
Genau. Gut, dann sind wir wieder im Saloon zurück und hier kommt er jetzt relativ schnell dieser Verbrecherboss mit seinen Lakaien an.
Das Salonschurke habe ich mir. Saloonschurke. Gott.
Okay, ja.
Saloonschurke habe ich mir notiert.
Ja, der hat vorher noch eine Postkutsche ausgeraubt, vermutlich. Ja. Und wie gesagt, das ist eben dieser Zare.
Ja. Genau. Genau. Und man sieht ihn halt auch wirklich in diesem typischen Saloon Filmgang, also dem Verlauf des Kameraschwenks von unten von den Stiefeln, dann öffnet er, während er durch diese Salontür geht, die Salontür, und währenddessen schwenkt die Kamera nach oben und man sieht ihn halt in Gänze. Und man sieht halt wirklich seinen verwegenen Blick und er ist wirklich der ganz klare Schurke. Saloon-Situation. Also wirklich.
Ja, absolut. Der Typ strahlt aber auch so ein gewisses Charisma aus. Ist dir das aufgefallen? Also,
ja, das ist aber dieses Charisma, das Mafia-Bosse so an sich haben.
Ja, genau, das meine ich, ja. Also kein positives Charisma. Man sieht direkt, mit diesem Typ ist nicht gut Kirschen essen.
Nee. Also mit dem ist gut Kirschen essen, aber nur, wenn er sie isst und der andere, der am Tisch sitzt, schon tot ist. Also das ist wirklich so ein richtiger, also Mafia-Boss habe ich mir aufgeschrieben, weil der wirklich richtig ruhig und dadurch auch nochmal mächtig bösartig wirkt.
Ja, ganz genau das, ja. Ja, und hier kommt jetzt auch das, was ich anfangs kurz gemeint habe. Also hier ist mir was aufgefallen. Und wir haben es quasi schon in unserer Ankündigungsfolge ein bisschen angedeutet. Vielleicht geht es in die Richtung. Der Typ sagt nämlich Vitrage. Ist dir das aufgefallen?
Ja. Ich konnte es nur nicht mehr. Das ist mir aufgefallen, im Gegensatz zum Spektrum, was ich recherchiert habe, habe ich das nicht recherchiert. Aber ja, in der Tat, das ist mir aufgefallen, das Wort, und habe gedacht, woher kennst du das? Ach, egal, wird sich noch klären.
Das erkläre ich dir jetzt, woher das kommt. Das stammt nämlich aus dem Short-Track Calypso, in dem wir die Discovery hier sehen. extrem modernisiert mit einer KI und diesem Typ, ich habe den Namen jetzt nicht mehr auf dem Schirm, und das Itrage ist eine sprachliche Verzerrung des Worts Föderation.
Ah, okay.
Also das heißt, okay, wir könnten am Ende recht behalten, dass Kalypso tatsächlich nicht nur eine außenstehende Geschichte ist, sondern dass das tatsächlich hier mit dieser Geschichte jetzt verwoben wird. Das heißt, die Discovery wird irgendwann für 1000 Jahre irgendwo geparkt in einem Nebel, und damit die Crew sie wieder abholen kann dort.
Ja, um es, dass es 1000 Jahre sein können, also wenn es, man kann natürlich auch runden, ne? Aber damit es 1000 Jahre sein können, muss die Discovery erstmal in die Vergangenheit springen. Und also erstmal weit in die Vergangenheit, um dann eben lange zu lagern. Und zwar nach der Staffel 1 und 2 von Discovery. Also nach meine ich, also davor, das ist jetzt blöd ausgedrückt. Also von unserer Sicht aus, von 3200 irgendwas, springen wir Richtung Discovery. Und dahinter ist das Ziel der Discovery, damit sie 1000 Jahre da liegen kann.
Also ja gut, Grund vielleicht war es tatsächlich nur gerundet, klar. Ja. Weil Giorgio, wir wissen ja, die soll irgendwann in der Sektion 31-Serie mitspielen. Das heißt, sie muss irgendwann wieder zurück, zwangsläufig. Und das könnte jetzt ein Indiz in die Richtung sein. Also das wird nicht umsonst hier genannt, wie Trade. Und ja, das ist eine eindeutige Anspielung auf den Short-Track Kalypso.
Okay. Also wenn das wirklich dieses Pidgin ist, was die sprechen, weil das ist ja auch nochmal genannt worden.
Genau.
Die Sprache Pidgin. Ich glaube, die ist in Kalypso genannt worden, ne?
Kann sein. Ich habe den Short-Track jetzt nicht nochmal extra geguckt. Ist das während dem Gucken aufgefallen, Moment, so, ich habe so aufgeschreckt und gedacht, Moment, das habe ich schon mal gehört, schnell eingegeben bei Memory Alpha.
Okay. Genau. Ja, okay. Also, die sprechen ja auch Pidgin und da kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das tatsächlich verfälschtes Föderationsstandard im Laufe der Zeit ist. Einer der dieser Schurkenhelfer, der mit den roten Augen, der spricht ja das auch.
Ja, genau.
Das ist Pidgin. Okay, also was mir aber auch noch aufgefallen ist, dieser Zari ist ein unglaublich intelligenter Mann. Also wenn man jetzt mal von den drei Anwesenden jetzt mal von der Freundlichkeit absieht und vielleicht haben die das auch schon geblickt, aber das scheint ja dann später definitiv nicht der Fall zu sein. Aber dieser Zari erkennt, dass es Zeitreisende sein müssen.
Ja, genau. Also ein hochintelligenter Mann, der hat alle Fakten hier wie Sherlock Holmes zusammengefasst. Richtig. Er hat ja schon vorab gesagt, okay, hier sind merkwürdige Strahlensignaturen entdeckt worden und das hat er alles relativ flott kombiniert. Ja. Ja, aber er ist ja auch ein ziemlicher Sadist.
Ja, kann man so sagen, ne? Zari tötet mal eben Karl. Mal eben so, ja. Pum. Also,
ja, aber mit welcher so Brutalität diese Waffe?
Ja, also. Gut, das, ich glaube, weil man das später ja nochmal sieht, dass auf eine andere Person 4-mal geschossen wird, ohne dass sie stirbt, habe ich das Gefühl, dass das wie so eine Art super starker Taser ist.
Ja, je länger das Ding schießt, desto verheerender wird's, so habe ich es verstanden.
Ja, und er lässt das auf diesen Kerl oder Karl wirklich sehr lange gerichtet.
Ja, das sieht auch richtig, richtig brutal und fies aus. Ja.
Genau. Ehrlich gesagt, als ich ihn da liegen sah, ich wollte das nicht wahrhaben, dass er tot ist. Und ich habe mir gedacht, nee, das ist irgendeine Spezies, die das ertragen kann, der kommt wieder. Weil ich fand es ein bisschen schade, dass wir haben den gerade so ein bisschen kennengelernt und schon wieder wird er hingerichtet. Okay, es ist wirklich ein mega fieser Typ. Und da kann ich es natürlich auch verstehen, dass hier jetzt mal ein Opfer gebracht wurde. Das heißt, es wurde nicht ein Opfer gebracht, sondern er hat ein Opfer gemacht. Okay, das hat ein bisschen wehgetan. Aber es passte zumindest einigermaßen in die Szene.
Ja, schon. Ja gut, es untermauert natürlich noch mal, was für ein Typ hier dieser Saru wirklich ist. Ja.
Und Saru merkt in dem Gespräch, dass die Sternflotte keine Macht mehr hat. Also vorher scheint es ihm nicht wirklich aufgefallen zu sein. Er spricht immer von der Sternflotte, als wenn es sich nichts getan hat in diesen 930 Jahren. Genau weiß man ja noch gar nicht, wo und wann man ist. Aber er hat das, also er denkt zumindest, dass die Sternflotte nach wie vor Einfluss hat und wird jetzt hier ganz schön überrascht. Sein Gesicht entgleist.
Ja, aber er fragt auch nicht so richtig gezielt nach. Also hier wird ja auch gesagt, hier the burn und alles Mögliche ist passiert, aber Saru nimmt das einfach so zur Kenntnis, ohne mal nachzufragen, okay, was ist das? Wie ist das? Also wie Michael Burnham in der letzten Folge.
Ja, im Deutschen ist es vielleicht fast sogar ein bisschen verständlich. Während er, sagt er da Brand? Ich glaube Brand, sagt er, während er genau. ein Glas erhebt. Ich könnte mir vorstellen, dass er dann den Weinbrand meint, den er im Glas hat, und das hätte Saru entsprechend auch abtun können. Jetzt weiß ich nicht, ob das im Englischen auch so funktioniert. Keine Ahnung, aber da hätte der Burn vielleicht tatsächlich dieses Getränk sein können, was er okay. in diesem Moment, als er es sagt, anhebt. Also ich habe gesagt, okay, warum geht er jetzt nicht drauf ein? Das hätte er jetzt mal fragen können, was ist das? Wovon sprichst du? Aber er fragt nicht.
Das ist auch nur eine Sache des Drehbuchs natürlich. Wir sollen das jetzt noch gar nicht erfahren. Ja.
Wobei, ich glaube, wir haben uns das, vermute ich, schon richtig hergeleitet. Aber das wird uns noch gezeigt werden. Momentan noch nicht.
Genau. Gut, man erfährt hier noch ein bisschen was. Der Brand wird erwähnt. Telleritenhandelsplatz, dort geht offenbar relativ viel. Also dort möchten eigentlich immer alle hin. Und man erfährt auch, dass auf der Discovery noch 88 Crewmitglieder im Moment ihren Dienst tun.
Mhm. Woher weiß der das denn, der Zari?
Na, das hat Tilly gesagt.
Ja, Tilly berichtigt ihn. Er sagt irgendwas mit 70 und sie sagt 80, 88.
Ja gut, vielleicht haben die das Schiff gescannt. Also die wussten ja auch relativ genau, wie das Schiff heißt und dass die Schiffsklasse nicht bekannt ist. Und deswegen, schätze ich, muss ja so sein. Weil rein optisch kann man so ein Schiff ja auch nach, weiß Gott wann, nicht identifizieren.
Ja, okay. Nur, wenn er eine Zahl hat, warum hat er eine falsche Zahl? Also Lebensform und so weiter. Und dann habe ich mir noch die Frage gestellt, warum nennt Tilly ihm die richtige Zahl? Man hätte jetzt sagen können, sag ihm doch nicht unsere Stärke.
Ja, das habe ich mich auch gedacht, so einen kurzen Moment an die Stirn geklatscht, so, warum?
Fand ich jetzt nicht ganz so schlimm.
Ja, nee.
Aber ja, das hätte vielleicht zum Nachteil gereichen können, was aber nicht passiert.
Ja, genau.
Wir sind übrigens Stamets in der Zwischenzeit. Genau.
Wollte ich genau sagen.
Ja, wir sehen Stamets. Erzähl weiter. Wir sehen Stamets in der Jeffreys-Röhre liegen. Er ist verletzt. Es gibt immer wieder Bewegungen durch dieses Eis, was um die Discovery geschlungen wird. Und Stamets leidet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also Reno ist ja so eine moralische Hilfe. Also er versucht sie oder sie versucht ihn zu unterstützen und das halt wirklich einfach nur mit, ja komm, du packst es ungefähr. Aber sie leitet ihn ja technisch an. Eigentlich müsste er das doch alles selber wissen. Er kennt dieses Schiff doch bestimmt in- und auswendig.
Ja gut, Reno ist Mechanikerin. Die ist quasi so eine Art Scotty und Stamets wurde uns ursprünglich nur als Experte für Sporenantriebe, also eine Art Wissenschaftler vorgestellt.
Ja, das ist richtig. Aber Antrieb war ja, obwohl stimmt, es geht ja hier nicht um den Antrieb. Ne? Es geht hier nur um die Stromversorgung und EPS-Leitung.
Genau, richtig, ja.
Ja, okay, da hast du wahrscheinlich recht. Ja, das stimmt. Okay, also er wird angeleitet von ihr, also von der Technikerin, die ja eben da nicht hineinklettern kann. Und man sieht ihn auch aus dem Bauch heraus bluten. Ist das schon in dieser Situation? Ich weiß es nicht genau. Denn man sieht
ja, man sieht das hier schon, ja.
Ja, genau. Man sieht Kalber ist jetzt in diesem Moment noch nicht da, sondern hier ist erstmal nur.
Genau, Kalber noch? Kommt erst in der nächsten Szene dazu. Hier kommt jetzt, ach Gott, den Namen habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ja. Die ehemalige Darstellerin von Namen.
Von Ariam, ja, ich weiß
nicht. Ariam, genau.
Ja, jetzt komme ich auch nicht mehr drauf. Sie taucht ja auch ein paar Mal auf und hat so eine ganz kurze. Ja, Statistenrolle. Ich habe so das Gefühl, die wird so ein bisschen da hineingequetscht oder warum wird sie denn hier gezeigt? Aber ist ja in Ordnung.
Ja, sie wird hier gezeigt, eigentlich nur, damit man erfährt, dass Giorgio jetzt eben nicht dahin zur Hilfe kam.
Ach ja, richtig.
Genau, und ja gut, man weiß natürlich jetzt, oder Nahn war das. Nahn hat das doch gesagt. Sorry, ich hatte kurz einen kleinen Verdreher hier in meinen Notizen.
Ja, aber ich habe es auch so komischerweise im Gedächtnis gehabt, dass Reno zu der Blonden gesagt hat, die Imperatorin und helfen freiwillig? Hallo?
Ja, das so war erst später. Es ist erst später, kurz bevor Kalber dazukommt, genau. Aber hier ist es Nahn und die schlägt sich auch, die verdreht auch erstmal die Augen, denn die weiß natürlich ganz genau, wo Giorgio jetzt dann ist, vermutlich.
Okay.
Genau.
Okay, ja, also Stamets ist am Reparieren und braucht aber Anleitung, ansonsten schafft er es nicht und er leidet doch ganz schön.
Ja, genau, auf jeden Fall.
Ja, in der Zwischenzeit Wo sind wir denn gerade?
Ja, Saru verhandelt mit Zare, genau, mit über dieses Dilithium, wie viele Gramm oder was waren es, sie bekommen sollen. Ich glaube, man einigt sich auf 150.
Units. Einheiten.
Units, okay. Okay. Mhm,
die 150 Units. Und in dieser Verhandlung oder während man so ein bisschen am Eskalieren ist, kommt Georgiou dazu. Was irgendwie, es fühlte sich irgendwie erstmal falsch an, oh, jetzt macht sie wieder ihr eigenes Ding. Und ist jetzt aber hier und man denkt so, oh Gott sei Dank, jetzt kommt ein Schläger oder ich, alle, also hier Saru und Tilly, die sind mit einem Messer zu einer Schießerei gegangen.
Ja.
Und jetzt kommt ein ganz großes Geschoss. Ja, das ist halt wirklich, sie taucht auf und man denkt sich so, ah ja, okay. Endlich kommt jemand, der auf Augenhöhe mit diesen Vollidioten verhandeln kann. Nämlich ein Vollidiot.
Die Imperatorin. Ja, genau. Ja. Ja gut, man hat Georgiou in Anführungszeichen erwischt. Also klar, die hat sich vermutlich erwischen lassen, um eben genau dahin zu kommen, wo sie jetzt ist. Genau.
Und das wird ja reingeworfen.
Ja, aber Zare gibt auch noch so einen sexistischen Kommentar ab. Ui, taktische Verstärkung von einer Frau.
Genau.
Das hat er auch so ganz, so
ja, komischerweise, betont. An dieser Stelle habe ich gedacht, jetzt liegst du ganz falsch. Denn wir wissen ja, zu was die Imperatorin imstande ist. Ist es eigentlich in Ordnung, dass ich sie immer noch Imperatorin nenne? Aber ich glaube, so kann man sie halt wirklich sehr schön, ich meine, die Captain Georgiou, die wird halt nicht mehr auftauchen, aber so wird halt deutlich, was hinter ihr steht. Ne? Deswegen nenne ich sie mal einfach weiter in Imperatorin. Und das war sie ja auch.
Also ist sie immer noch, ja.
Ja, eben, die Imperatorin ist ein ganz anderes Kaliber. Und sie ist ja eigentlich eher eine zierliche Person. Und alle unterschätzen sie. Vorher habe ich immer so gedacht, die ist so, ist eine schwierige Figur in dieser ganzen Serie. In diesem Moment habe ich gedacht, es hätte niemand Besseres kommen können.
Ja, genau. Sie hat so einen extremen Kontrast, bringt sie auch irgendwie da rein. Also sie ist so das krasse Gegenteil von allen anderen an Bord.
Genau. Sie ist so typisch Sektion 31. Wobei sie aber zwischenzeitlich ja auch sagte, als sie da kurz vor Linus waren, da sagte sie ja auch, ich hatte die Wahl, dort zu bleiben, wo ich war. Und man hätte mir zwangsläufig die Führung von Sektion 31 angeboten. Und was hätte das bedeutet? Ich hätte in einem Büro gesessen. Dann springe ich doch lieber zwischen den Welten oder Universen, oder irgendwie so sagt sie. Und da hat sie natürlich auch absolut recht. Sie ist leider kein Bürohengst, sondern ein Action-Typ. Und jetzt packt sie aber auch wirklich die Action-Geschosse aus. Die, obwohl man ihr eine Waffe an den Kopf hält, lacht sie den Leuten ins Gesicht und sagt, ja, ihn solltet ihr abknallen, den Zare. Und drückt dem einen auch so die Waffe von ihrem Schädel weg. Sie ist eiskalt. Aber es passt
ja absolut, ja. Genau, da stecken keine positiven Emotionen in der Frau drin, zumindest in dem Moment nicht. Also die hat jetzt nur, die ist nur auf Krawall gebürstet, aber sie wird ja auch von Zare, also sie bringt ja, also versucht ihre, also die Kollegen hier von Zare gegen ihn aufzubringen und das scheint ihr auch zu gelingen, bis der die Faxen dicke hat und sie dann auch mehrfach mit diesem Strahlgedöns da trifft.
Genau, also ich nenne den mal Taser, denn sie stirbt ja nicht davon. Und genau. es hört sich auch so tak, 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 wie so ein Taser an. Wenn man das schon mal gehört hat, dann weiß man, was das für ein Geräusch ist. Also das Gerät hört sich ähnlich an. Es macht so ein britzelndes elektrisches Geräusch. Und viermal schießt er auf Georgiou, auf die Imperatorin.
Ja, aber immer nur kurz. Und er betont ja auch, er will das gerne genießen oder langsam machen.
Genau, aber die drehen den Spieß noch mal um. Die drei Föderationsmenschen. Kann man die Imperatorin zur Föderation zählen? Da tue ich mich mal ein bisschen schwer. Aber ich meine, die spielen ja im selben Team. Die drehen den Spieß um. Und also außer Tilly, die geht in Deckung. Aber auch Saru haut das ein oder andere Mal zu. Und zeigt halt auch noch eine seiner tollen Fähigkeiten, die er seit kurzem erst hat. Aber in der Zwischenzeit prügelt sich die Imperatorin durch die Gegend. Und macht fast im Alleingang die anderen vier Männer platt und auch eben diesen Zare. Aber was ich eben gerade schon sagte, Saru packt einmal seine biologischen Spikes, die er im Kopf hat, aus und schießt auf Zare, um eben die Situation zu entschärfen, dass er wieder seine Waffe ziehen kann.
Ja, die finde ich immer ein bisschen gruselig, die Szene, wenn Saru seine Stacheln verschießt. Ja. Aber ja, komisch, ich finde es eine ganz nette ganz nettes Feature.
Ja, nee, aber nur, weil er auf unserer Seite ist. Ansonsten wäre es ein bisschen, das ist ein bisschen ekelig fast.
Ja, das hat so ein bisschen X-Men-Style irgendwie auch.
Stimmt, ja.
So.
Ja, stimmt. Gut, es ist wenigstens eine Fähigkeit, die man zu was verwenden kann. Ja. Okay, also sie überrumpeln den Zari und entschärfen die Situation. Und jetzt stehen sie da und könnten jetzt eigentlich was tun, aber die Sonne ist untergegangen. Und damit hat das Eis vermutlich gewonnen.
Ja, genau. Ja, die Zeit rennt auf jeden Fall jetzt. Und ja, finde ich schön, aber hier an der Stelle, ja, dass noch mal betont wird, dass hier Karl oder Karl, wie auch immer er jetzt genau hieß, eigentlich zur Föderation wollte. Also das bekommt noch so ein Geschmäckle damit, der Tod. Also auf jeden Fall sehr schade. Überlässt aber die Entscheidung, was mit Zare passieren soll, diesem anderen Typ. Ich weiß jetzt, wo
der Name genannt wurde. Das kommt erst ganz kleines bisschen später. In der Zwischenzeit sehen wir nochmal die Discovery, die wieder vom parasitischen Eis überwachsen wird. Und Stamets schafft es jetzt tatsächlich, die EPS-Leitung zu reparieren.
Genau.
Ja. Also, wie du schon sagtest, es wird dem, ich weiß gar nicht, welchen Namen hat er denn? Das habe ich nicht notiert. Ich habe auch keinen Namen notiert
oder es wurde uns einfach keiner gesagt.
Mhm. Okay, derjenige, der auch der Bruder von Karl hätte sein können, dem wird jetzt die Entscheidung gelassen. Also eigentlich wollte die Imperatorin den Zari ja platt machen, aber dort zeigt Saru nochmal seine Führungsstärke. Und diesmal mit einem Kichern, um eben ihre Unterlegenheit zu überspielen, gibt die Imperatorin nach und übergibt ihre Waffe an Saru. Sie wollte ihn ja töten und sagte ja, also sie wollte den Zare töten und sagte dann, wir würden uns alle, oder ich würde jedem einen Gefallen tun oder der ganzen Welt damit einen Gefallen tun. Saru macht aber eben ganz deutlich, dass das nicht in der Hand der Sternflotte oder von diesen drei Sternflottenmitgliedern liegt. Und auch das fühlte sich wieder gut an. Das war wieder ein Sternflottenmoment, wo ich sagte, okay, genau richtig. Nicht wegen Nicht-Einmischung, sondern wir erschießen niemanden einfach so. Der ist schon auf den Knien, der kann jetzt nicht mehr. Das ist ein Gefangener. Und den willst du jetzt erschießen? Das geht nicht. Das ist moralisch ganz, ganz unten. Und Saru macht aber diesen Schritt und sagt, das ist nicht unsere Gerichtsbarkeit, aber die vom Bruder von Karl. Ich nenne ihn jetzt mal einfach so, weil ich den Namen nicht weiß. Legt also diese Waffe hin und er nimmt sich die Waffe und zielt auf den Zari.
Genau.
Der Bruder.
Aber er ist auch eher auf Seiten inzwischen der Föderation, bzw. der Sternflotte, den Leuten, die jetzt dort sind. Und da hört man das, was ich eben schon mal sagte, da bin ich tatsächlich ein bisschen versprungen in der Zeile, dass Karl so gerne zur Föderation auch gehört hätte. Und deswegen schießt er auch nicht auf sie.
Ja. Genau. Und die wissen jetzt auch, warum er so ein Anhänger von der Sternflotte war. Ja, warum er das so toll fand. Guter Moment. Ganz tolle Geschichte. Die lassen den Zari gehen. Er sagt zwar, ja, ich habe keine Chance. Dann haben die gesagt, okay, dann kriegt er die Ausrüstung von Tilly, was auch immer da drin ist, dass ihn diese Kälte überleben lässt. Ja. Aber sie sagen, du kannst gehen. Nicht ohne eine Todesdrohung durch Georgiou an ihn. An dieser Stelle, als der Zari geht, und er schaut noch mal nach hinten und er hätte eigentlich auch noch mal eine Drohung aussprechen müssen. An dieser Stelle habe ich gedacht, ah ja, okay, das ist jetzt unser zukünftiger Endgegner. Den haben wir jetzt gerade aufgebaut.
Ja, ich habe mir auch gedacht, okay, ob wir den noch mal sehen, aber der humpelt so da raus und verschwindet dann. Ja, den werden wir vermutlich nochmals wiedersehen. Ja.
Ich fürchte auch. Also, ich meine, als Gegner ist der ja gut, weil er ist böse. Aber ich befürchte halt, dass man dann hinterher sich ärgert. Ja, hätten wir ihn doch platt gemacht, aber das wäre halt einfach nicht richtig gewesen. Ja? Genau. Okay, jetzt kommen wir im Prinzip schon zum dritten Akt. Also so habe ich es getrennt und die Kommunikation und die Hauptsysteme sind wieder hergestellt. Denn Tilly und Saru haben von den zwei Hinterbliebenen im Saloon einen transportablen Teleporter bekommen und können dadurch wieder auf die Discovery, es wird zwar nicht gezeigt, aber auf die Discovery zurückbeamen. Und dort befinden sie sich wieder. Die Kommunikation wird wieder hergestellt, die Systeme fahren hoch. Es funktioniert noch nicht alles richtig, aber in dem Moment dachte ich auch so, ja geil, jetzt geht's nach vorne, jetzt funktioniert's wieder, jetzt kommen wir, jetzt sind wir wieder auf unserem Schiff und alles geht nach vorne. Du bist dran.
Ja, das versucht man. Man versucht jetzt natürlich wieder zu starten. Hier hat Detman noch mal so einen kurzen Moment, wo man denkt, okay, sie ist irgendwie nicht so ganz bei der Sache, irgendwo in Gedanken versunken oder was der Teufel, was gerade passiert mit ihr. Aber sie reagiert ja auch auf Sarus Kommando und ja, der Versuch, die Discovery zu starten, gelingt nicht so richtig. Also die wackelt nur im Eis so ein bisschen rum und ja, und dann hört man auch, wie Tilly sagt, ein Schiff würde sich nähern. Ich glaube, Tilly sagt's. Und ja, man denkt erst, es wären hier Zaris mächtige Freunde. Ja, aber dem ist ja nicht so. Die Discovery wird von einem Traktorstrahl erfasst und sie werden dann auch gerufen. Was mir dann ein bisschen lang gedauert hat, ist dieser Moment, als Saru sagt, okay, auf den Schirm, dann dauert das irgendwie gefühlt 10 Sekunden lang, bis die Verbindung hergestellt wird.
Ja, aber es dauert auch so lange, bis er die Entscheidung trifft, was zu tun ist.
Das
vorher
auch,
war so, ja. Vorher war er so führungsstark und plötzlich braucht er für diese einfache Entscheidung, nimmt den Kontakt auf, braucht er auch gefühlt 10 Sekunden und dann knistert es lange. Ah, und dann ist es, ich habe vorher, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, naja, mittlerweile kenne ich ja Discovery ganz gut und Mike McMahon, jetzt kommt hier mit ihrem flatternden Cape Super Burnham angeflogen.
Ja, das war zu erwarten, natürlich.
Das habe ich dem Fernseher entgegengeschrieben. Jetzt kommt doch bitte nicht Super Burnham. Okay, dazu möchte ich bei uns noch mal ein Wort verlieren. Das hört sich immer so herablassend von mir an. Ja, ich mag das natürlich nicht, wenn immer nur dieselbe Person immer wieder diesen Superhelden spielt. Burnham ist in dieser Position und sie ist so getrennt worden und so weiter. Es ist ja auch alles gut. Generell meine ich aber, dass in Star Trek das halt häufig der Fall ist. Es ist ganz häufig Kirk oder Spock oder Picard gewesen, die immer wieder die Superhelden waren oder Janeway, die immer wieder im Fokus standen. Deswegen muss ich sie halt ja auch schon mal ein bisschen vor mir selbst in Schutz nehmen, weil mir dieses flatternde Cape immer so ein bisschen mich gestört hat, dass immer wieder sie den Tag rettet. Aber so ist es nun mal. Gute Leute retten so ein Schiff. Und bei Starfleet hätte ich mir natürlich erhofft, oder bei Sternflotte, generell in Star Trek, hätte ich mir halt erhofft, dass das häufig eine Teamarbeit ist. Gut, es ist eine Teamarbeit und Burnham hilft noch mal ein ganz kleines bisschen mit diesem Traktorstrahl mit. Aber okay, ich mochte es nicht ganz so sehr, dass sie das jetzt, das Zünglein an der Waage war. Ich hätte lieber gesehen, dass sie die Teamarbeit alles rausgerissen hätte, aber sie gehört ja zum Team und insofern ist es schon irgendwo Teamarbeit. Und ja, es fühlte sich, trotz dass ich so ein bisschen diese Abneigung hatte, gut an. Am Ende fühlte es sich gut an, mein Herz wurde warm und sie grinste auf dem Bildschirm uns entgegen und ja, glücklicherweise ist es kein Feind.
Ja, genau. Gut, man erfährt jetzt hier von Burnham auch, dass sie ja schon über ein Jahr jetzt in dieser Zeit ist und die ganze Zeit gewartet hat dort. Und ja, ich fand es auch einen schönen Moment. Na klar, wenn sie über ein Jahr jetzt schon in dieser Welt, in dieser neuen Zeit existiert, sie weiß mehr, sie konnte vielleicht auch grob vielleicht errechnen in der Zwischenzeit, wann die dort ankommen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat sie dort in der Gegend offenbar gewartet. Und ja, ich fand es auch einen schönen Moment. Vor allem, da ich ja irgendwie befürchtet habe, dass jetzt noch ein paar Folgen parallel erzählt wird. Also ein bisschen Discovery, ein bisschen Burnham immer mal, bevor die wieder aufeinandertreffen. Und das wird uns ja hier Gott sei Dank in der zweiten Folge schon ein bisschen abgenommen.
Mhm. Genau. Ja, dann sind wir schon beim Fazit, ne?
Da sind wir schon beim Fazit. Folge zu Ende. Ja, möchtest du anfangen? Soll ich anfangen?
Ja, im Prinzip habe ich ja fast schon gerade so ein bisschen Fazit geschlossen. Meins wird jetzt auch gar nicht so lang werden, sondern nur so 2-3 Sätze. Viel Pathos, aber es fühlte sich richtig, richtig gut an. Mir hat es deutlich besser gefallen als die Folge Nummer 1. Die erste Folge war nicht schlecht, aber da war so ein bisschen, mir fehlt halt die Sternflotte. Das ist halt, so bin ich gepolt. Und diesmal war viel, viel Sternflotte da drin. Viel, wir machen Sachen richtig. Wir ballern nicht Leute weg. Das fühlte sich richtig, richtig, richtig gut an. Deswegen kriegt diese Folge von mir einen absoluten Daumen nach oben.
Ja, da schließe ich mich vollumfänglich an. Saru hat mir zum ersten Mal, seit Discovery gestartet ist, sehr, sehr gut, durchweg gut gefallen. Also er ist endlich ein Captain und ja, so kann ich diesen Typ auch als Captain anerkennen. Und nein, ich möchte jetzt nicht noch mal jemand anderen vor seine Nase gesetzt bekommen. Der soll jetzt Captain bleiben und zwar auf Dauer. Die Story gefällt mir sehr gut oder hat mir sehr gut gefallen, denn man hat offenbar auch intern so einen kleinen Wandel vollzogen. Man zeigt nicht immer nur Krach-Boom-Action, das ist zwar immer noch präsent, aber man erzählt uns auch mal ein bisschen ruhigeren Szenen irgendwas. Also diese Bar-Szene fand ich sehr stark. Den Bösewicht, wenn er uns dann so als Zukünftiger auch aufgebaut wurde, hat auf jeden Fall eine gute Ausstrahlung, um eben so eine böse Rolle zu spielen. Hat mir auch gut gefallen. Und was du auch schon gesagt hast, ja, Sternenflotte, die ganzen ja, Regeln, an die man sich hält, einfach war einfach fabelhaft. Hat mir sehr gut gefallen, auch von mir einen Daumen hoch.
Sehr schön. Das freut mich.
Mich auch.
Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es weitergeht. Denn jetzt ist der Prolog faktisch durch, würde ich meinen. Und jetzt sind wir in unserer jetzt neuen Gegenwart. Nämlich im Jahr 3200 irgendwas. Wenn ich das richtig, oder 3100 irgendwas, ich weiß es gerade gar nicht genau. Tanja genau, könnte es jetzt präzise vorrechnen. Das kann ich nicht so, das ist mir eigentlich auch weitestgehend egal, weil wir wissen ja sowieso nichts, wie es da ist.
Ja, genau. Also nicht viel. Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Ich habe zwar schon die Episodenvorschau gesehen, aber davon verrate ich jetzt gar nichts mal. Und wir lassen es einfach auf uns zukommen, wie es geschieht.
Wunderbar.
Super, sind wir durch. Dann vielen lieben Dank, Peter, fürs Dabeisein nochmals. Wir sprechen uns nächste Woche wieder. Und ich schätze mal, es wird auch wieder Freitag, Samstag erscheinen.
Ja, ja, gehe ich von aus.
Genau.
Kriegen wir Freitag hin.
Genau, super. Ja, dann nochmal vielen
Freude.
Dank.
Gerne, war mir eine Freude. Und dann sehen wir uns, hören wir uns, sehen uns auch nächste Woche wieder, natürlich nur über Skype.
Ja, genau. Bis nächste Woche und allen Zuhörenden da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns eure Meinungen auf unserem Blog andromecast.de und ja, nochmals bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, schönen Tag.